preis dem Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen, preis Gott. Ich freue mich für alle, die gekommen sind, wir wollen Gottes Wort hören. Heute geht es um Ziele, verfolge unvergängliche Ziele, also Ziele, die ewig bleiben, die von Gott festgelegt sind und zementiert sind von Ewigkeit her. Ich lade dich dazu ganz herzlich, sich über die Ziele des Lebens sich zu vergewissern. Ist das, was ich lebe, das Wahre, das Richtige, das Bleibende? So, drüber nachdenken. Ist das wirklich alles? Wir haben so viele Ziele und manchmal sind die Ziele sehr fraglich, sind nutzlos manchmal. Da jagen wir einfach irgendwann einem Phantom nach, ein Fata Morgana, und als wir dort ankommen, ist alles weg. Meine Oma hat immer erzählt, da wo der Regenbogen die Erde berührt, dort wirst du Gold finden. Und ich Esel bin mal nachgegangen, habe gedacht, jetzt will ich mal sehen, ob tatsächlich Gold ist. Und jedes Mal, wenn ich nachlief, der Regenbogen war immer weiter weg. Unerreichbare Ziele. Verstehst du, das sind unerreichbare Ziele, so Fata Morganas. So, ich möchte dich herzlich einladen, heute zu hören, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Er hat einige interessante Gedanken mir aufs Herz gelegt. Ich habe selbst heute gelernt in der Vorbereitung. So, und was mir groß geworden ist, das denke ich auch, hilft auch den anderen weiter. Ich lade dich ganz herzlich ein für Freitag. Freitag wird das Thema sein, jeder hat seine eigene Berufung. Du musst niemand kopieren. Du musst niemand was nachmachen. Du musst niemand was stehlen. Du musst niemand was nachäffen. Du bist ein Original. Die Fortsetzung von Sonntag und so von den letzten Predigten, dass du bist etwas ganz Besonderes und du hast eine ganz besondere Aufgabe. Jedes Lebewesen hat eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Funktion. Und wenn das ausfällt, da ist eine Lücke da. Man hat sich gewundert, als in den USA, in einem Park, plötzlich dieser Park verödete, wurde Wüste und so weiter. Und dann hat jemand gelesen, warum ist die Wüste geworden? Wo kam diese Wüste und wie entstand diese Verwüstung oder diese Steppe? Und dann las er, 1929, da wurde der letzte Wolf erschossen. Und dann hat er einfach Tipp gegeben, lasst uns in diesem Park, in diesem Nationalpark, Wölfe wieder ansiedeln. Und als die Wölfe wieder angesiedelt wurden, da kam wieder Leben rein. Klingt komisch, aber wir brauchen das Konzept Gottes. Und Gottes Konzept ist das Ganze, nicht nur eine halbe Sache. Jeder hat eine Berufung, auch der Wolf, auch der Bär, auch der Schäferhund. Ja, wir brauchen alles miteinander. Jeder hat eine besondere Berufung. Samstag wird das Thema sein, Umgang mit Furcht. Das ist etwas ganz Schlimmes. Die meisten Leute sterben nicht an dem Problem, am Krebs oder Tumor oder weiß ich sonst noch was. Sie sterben an der Angst. Die Angst ist viel, viel schlimmer. Die Angst zerstört ein Menschenleben, macht ihn fertig. Bevor er stirbt, nimmt er sich das Leben, damit er nicht stirbt. Aber er stirbt erst recht. So. Am Sonntag wird das Thema sein, du arbeitest nicht umsonst. Wir denken manchmal, ich gebe umsonst, ich bete umsonst, ich diene umsonst, ich predige umsonst. Aber Gott hat mir eine Botschaft gegeben. Unsere Arbeit in Christus ist nicht vergeblich. In Christus. Und ich meine, in Gott, die Arbeit, die wir in Gott tun, nicht für uns, nicht für die Gemeinde, nicht für die Gesellschaft, nicht für meine Familie, die ich für Gott tue, ist nicht vergeblich. Und wenn ich Gott diene, dient Gott mir wieder. Gibt ein Feedback. So, verfolge konsequent deine Ziele. Geh nicht flüchtigen, nichtigen, fraglichen, ungewissen Ziele oder geh auch nicht falschen und verrückten Ziele. Der Teufel versucht uns das vor die Augen zu stellen. Das musst du haben und das musst du haben und das musst du haben. Wie viel Erde braucht der Mensch? Und der Tolstoi hat eine Geschichte geschrieben. Nur da, wo dein Grab ist. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst keinen Acker und du brauchst nicht da riesige Ländereien. Wie viel Erde braucht der Mensch? So, geh keinen zwecklosen Zielen nach, belanglosen oder bedeutungslosen Bagatellzielen, die Seifenblasen sind, die nichts bringen. Geh nicht Ziele nach, die man nicht erreichen kann, die gar nicht für dich bestimmt sind. Weißt du, so viele greifen nach den Sternen. Die sollten sich erstmal hier auf der Erde ihre Probleme lösen und nicht erst im Weltraum irgendwo oder sonst noch. Weißt du, verfolge Ziele, was dich weiterbringt, was dich fördert. Ziele, die nie in einer Sackgasse enden. So viele Menschen enden in der Sackgasse. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und dann hast du das. Und dann bist du doch nicht glücklich. Hast doch nicht deine wahre Freude erlebt. Verfolge also keine sinnlose, nutzlose Ziele. Ziele, die du gar nicht brauchst. Wenn ich das habe, dann hast du ein Auto, dann hast du, aber da gibt's kein Benzin. Was machst du dann? Verstehst du, was nützt es, wenn du das und jenes hast und doch das nicht gebrauchen kannst? So. Und dann ist was anderes noch verfehlen, nicht dein Lebensziel. Ich werde nie vergessen, in der Schule habe ich eine große Lektion gelernt. Da hat der Lehrer eine Aufgabe gegeben, schreibt dir über das und das. Und ich dachte, ich weiß jetzt genug Bescheid. Und ich fing an zu schreiben, eine Seite, zwei Seiten gleich abgegeben. Und dann kriege ich das Blatt zurück, durchgestrichen, das Ziel verfehlt oder das Thema verfehlt. Und so machen viele Leute, die machen so viel Zeugs, verstehst du, so viel Tamtam für nichtige Ziele und denken, das ist alles. Und sie verfehlen das Thema. Sie können ihre Ideale nicht erreichen oder verwirklichen. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 9 und Vers 24 und folgende Verse. Und er sagt, wir fechten nicht in der Luft. Hier erzählt er, wir fechten nicht einfach in der Luft. Wir wissen, was wir tun. Wir wissen, was wir sagen. Wir wissen, wofür wir beten. Denn die Gebete haben wir von Gott und vieles andere mehr. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, im Stadion, in der Arena, die laufen alle und nur einer empfängt den Siegespreis, der am besten läuft, der sich auf das Ziel konzentriert. Ich werde nie vergessen, bei, glaube ich, vorletzten Olympiade, da war einer, der war so verheißungsvoll mit seinem Laufen und mit seinem Rennen, er wäre Weltmeister geworden und Olympische Goldmedaille gewonnen, aber da guckt er sich um, wie weit ist sein Nachbar und was ist? Und dann hat er sein Ziel verfehlt. 1. Korinther 9, Vers 24 und so weiter. Er hat das Ziel verfehlt. Nur weil sich auf den Nachbar konzentriert hat. Schau nicht auf den Nachbar, wenn du dein Ziel erreichen willst. Schau auf Gott und auf dich selbst. So, hier heißt es weiter. Wisst ihr nicht, also man konzentriert sich auf das Ziel und man kämpft um den Siegespreis. Lauft so, sagt Paulus hier weiter. 1. Korinther 9. Lauft so, dass ihr diesen Siegespreis erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller möglichen Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz bekommen und wir aber einen unvergänglichen, also Siegeskranz. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe nicht mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge mein Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Also er läuft richtig. Er läuft konzentriert. Er läuft auf seine Spur. Lauf nicht Menschen nach, Politikern, Parteien, Religionen, Medien oder Ideen, Idealen. Weißt du, so viele ereifern sich für Dinge, die nichts bringen. Opfern ihr Leben, ihre Jugend, ihre Familie, ihr Vermögen. Wir laufen nicht ins Ungewisse. Wir laufen nicht ins Leere oder ins Blaue. Wahre Christen leben zielbewusst. Sie wissen, wofür sie leben, was sie tun, warum sie das tun. Weil sie von innen her geleitet werden. Welche der Geist Gottes leitet, die sind erst Gottes Kinder. Auch unsere Zielvorgabe muss nicht in unserem Kopf entstehen, sondern durch den Heiligen Geist inspiriert werden. Und erst dann, die wahren Gläubigen, die leben keine aussichtslose oder unerreichbare Ziele, so ein Phantom oder ein Vater Morgana. Sie laufen nicht irgendwelchen Luftspiegelungen nach, sondern sie kennen ihre Ziele. Gott hat mir das geboten. Das ist der Wille des Herrn. Und deshalb, dein Wille geschehe hier auf Erden, wie bereits im Himmel passiert. Also unsere Ziele müssen himmlische Ziele sein. Ewige Ziele. Und nicht irgendwelche Utopien und Wahnideen oder Seifenblasen. 2008 gab Gott mir eine Vision und ich glaube, es ist noch irgendwo draußen ausgedruckt, beziehungsweise im Internet ist zu finden. Gab mir eine Vision, verlasst euch nicht auf Seifenblasen. Hier, während wir so gesungen und gebetet haben, hat Gott zu mir gesprochen. Zuerst sehe ich da, wie ein kleiner Junge mit Seifenblasen blast und der ganze Raum ist plötzlich voll mit Seifenblasen und dann blasen alle Seifenblasen und dann versuchen sie zu fangen, diese Seifenblasen, und die platzen. Geh nicht auf Jagd nach Seifenblasen. Versuche sie nicht einzufangen. Seifenblasen, sobald du sie berührst, zerplatzen sie. Und muss ständig neue Seifenblasen produzieren. Wir sehen das in der Politik, in der Wirtschaft, überall neue Seifenblasen werden produziert. Das eine ist nichts und jetzt kommt wieder neue Seifenblase. So, und da hat Gott mir eine Botschaft gegeben und also ich fragte, was soll das bedeuten, dass ich ein Kinderspiel, verstehst du, Seifenblasen produzieren? Und da sagte der Herr, und ich möchte das vorlesen, was der Herr mir genau sagte, schau genau hin, die Medien, die Politiker und die ganzen Fachleute draußen in der Welt, sie produzieren nichts als eine Unmenge Seifenblasen. Die ganze Luft, eigentlich unsere ganze Medienwelt ist voller Seifenblasen, lauter Versprechungen. Laute Versprechungen. Und dann hat Gott weiter gesagt zu mir, meine Kinder, verlasst euch nicht auf Seifenblasen, das ist nur eine primitive Unterhaltung. Seifenblasen sind eine primitive Unterhaltung, eine billige Beruhigungspille oder nutzlose Trostpflaster, die die tiefen Wunden der Wirtschaft, damals 2008, da sie die Finanzkrise kam und so weiter, verlasst euch nicht auf Seifenblasen, sie lenken euch nur ab vom Wesentlichen, Brot und Spiele. Denkt nur an diese römische Philosophie. Weißt du, sie rauben uns wertvolle Zeit, sind leere Versprechungen und sie betrügen uns. Weiter nichts. Und dann sagte Gott mir weiter, meine Kinder, ihr sollt nicht aufhören, nach Seifenblasen zu haschen. Das Spiel ist jetzt zu Ende. Und ich war, das war 2008. Und das alles kam dann nachher, wie die Aktienkurse in den Keller gingen und wie das die Wirtschaft in den Keller ging. Bis heute hat sich das alles noch gar nicht erholt. Die ganze Krise, was jetzt in Griechenland neu aufgelegt worden ist und aufgearbeitet wird, ist noch aus der Zeit der Seifenblasen. So, die Zeit ist viel zu ernst, hat Gott gesagt. Alles in der Welt verdunkelt sich, die Klugen dieser Welt werden ratlos, sie reden viel und sagen doch nichts mehr Brauchbares und also nichts Brauchbares mehr und fangen jetzt an, selbst an sich selbst zu verzweifeln. Seifenblasen. Sie selbst stehen vor dem Aus und dem Nichts. Ihre Träume sind zerplatzt. Seifenblasen. Doch euch, meine Kinder, hat der Herr zu mir gesagt, erweise ich meine Liebe und Gunst. Ich gebe euch meinen Segen mitten in der Wüste, in der ungünstigsten und schwierigsten Lagen. Ihr werdet leben wie in einer Oase. Also bisher haben wir überlebt, seit 2008. Rechne aus, wie viele Jahre das schon sind. Die sieben fetten Jahre eigentlich so für uns. Die sieben fetten Jahre. Ihr werdet leben wie in einer Oase und werdet sicher und versorgt sein in allem, was ihr braucht, mit dem Notwendigsten. Meine Kinder, ich gebe euch keine Seifenblasen, hat der Herr zu mir gesagt. Ich gebe euch keine leeren Versprechungen. Gottes Wort ist Ja und Amen, ihr Lieben. Was er sagt, das geht in Erfüllung. Wenn ihr auf mich hört, hat der Herr gesagt, werdet ihr immer genug zum Überleben haben. Ihr werdet nicht im Fett schwimmen, aber ihr werdet genug Fett haben. Ihr werdet genug Öl haben. Und dann hat der Herr weiter. Ich möchte es nur vorlesen. Es gibt irgendwo hier bestimmt noch gedruckt, so dass ihr das nachlesen könnt. Und ich erzähle euch keine Märchen. Gott hat es zu mir gesagt. Und ich weiß, was der Herr sagt, das geht in Erfüllung. Das ist wahr. Und der Herr sagte hier, wisset, mein Wort kommt nicht leer zurück. Mein Wort, also die Bibel, soll eure wahre Speise sein. In meinem Wort gebe ich euch inspirierte Worte. Die werden euer Dunkel erhellen. Wenn die ganze Welt um euch in Depression verfällt, müsst ihr euch ihnen nicht gleichstellen. Wenn ihr je erlebt, was ihr je erlebt und durchmachen müsst, das ist alles nur der Anfang des kommenden Gerichts. Das ist nur der Anfang des kommenden Gerichts. Für euch sind die kommenden Krisen nicht bestimmt. Also die Krisen sind für die Welt. Und Gott will der Welt zeigen, ich bin noch immer im Regiment, ihr Lieben. Ich habe das letzte Wort. Was ihr jetzt erlebt und seht, das ist nur der Beginn eurer Erlösung. Halleluja. Lies Matthäus 24. Lies mal, wenn das anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Also jagt nicht Seifenblasen, leeren Versprechungen. Und Gott sagte weiter, schaut, seid getrost, schaut einfach auf mich und rechnet mit mir. Ich kann euch noch auch in einer Welt, die noch so ungünstig ist, versorgen und durchbringen. Gott kann das. Ihr Lieben, Gott ist mächtig. Gott hat alle Gewalt. Gott kann uns durchbringen. Sogar aus 5 Brötchen und 2 Fischen kann er Tausende speisen. Das bisschen Öl und das bisschen Mehl kann er 18 Monate einen durchbringen. Weiter, was Gott mir gesagt hat, ihr habt meine Gunst, ich bin für euch und ich werde meine Kinder in dieser schweren Zeit nicht verlassen. Ich habe noch nie gesehen, dass der Gerechte in der Notzeit Brot gebettelt hat. Gott hat immer versorgt. Oder dann hat er plötzlich keinen Appetit mehr gehabt. Das ist auch eine Lösung, dass er keinen Appetit hat. Weißt du, dass ja, oft bist du krank und hast keinen Appetit. Dann musst du auch nicht einkaufen. Baut eure Hoffnung, hat der Herr weiter gesagt, nicht aufs Geld und auf Versprechen der Regierungen. Alles, was sie tun, ist nur wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das wird sehr schnell verdunsten und ihnen nicht viel als nur eine Täuschung bringen. Wir sollen ein Fundament haben, auf das wir bauen und nicht auf leere Versprechungen. Für viele, die meinen Worten nicht glauben, die sorglos genauso weiter wirtschaften wie bisher und gottlos leben wie bis jetzt, wird ein böses Erwachen geben. Geschwister, wir sollten die Gottlosen warnen in unserer Umgebung, die so gleichgültig sind. Ja, bei uns ist alles perfekt. Wenn sie sagen, es ist alles in Ordnung, Friede, Friede, dann kommt das Verderben ganz schnell. Also uns kann nicht passieren. Verstehst? Verstehst du? Wir, unsere Wirtschaft ist stabil. Was ist in dieser Welt stabil? Gar nichts. Alles ist nur Seifenblase. So, weiter hat Gott zu mir gesagt. Meine Kinder, Nehmt heute mein Geschenk an, das ich euch in meinem Sohn euch bereits gegeben habe. Alles, was ich hatte, habe ich heute euch gegeben. Ihr seid meine Beschenkten. Bittet mich und ihr werdet noch mehr empfangen. Und ich habe euch noch sehr viel zu geben. Gott hat noch sehr viel zu geben. Ihr müsst nicht zu den Menschen rennen und sie um Hilfe bitten. Und denn ich bin euer Retter und Heiler und Helfer. Und ich will euch aus den hoffnungslosen, verfahrensten Situationen einen Ausweg zeigen. Alle, die mein Wort ernst nehmen und tun, was darin geschrieben steht, über die wird meine Sonne und mein Heil wieder ganz neu aufgehen. Denn dann beteilige ich mich selbst an deinem Leben und du wirst nicht zu Schanden werden. In all euren Krisen und Stürmen bin ich für euch immer der starke, sichere Felsen. Fels des Heils, haben wir gesungen. Fels des Heils, ich bin der sichere Felsen. Stützt euch auf mich. Alles vergeht, doch ich werde für euch der bleiben, der ich schon immer war. Ich bin, der ich bin. Ich finde es toll. Das hat mir viel gegeben. 2008 bis heute hat Gott mich durchgetragen. Und ich bin der mich bis jetzt diese letzten 7 Jahre, 2008 bis 2015, durchgetragen hat. Dieser Gott geht auch mit mir weiter. Mit uns, Tag für Tag. So, der Herr hat mir noch weiter was gesagt, so wie ich bisher für euch da war und mich um euch sorgte, so werde ich auch weiter für euch sorgen. Ihr müsst nicht auf die Jagd nach Seifenblasen gehen. Ihr müsst nicht, gib mir ein Wort, gib mir ein Versprechen, gib mir einen Gedanken, gib mir eine Idee. Gott hat alles, was wir brauchen, schon bereits uns in seinem Wort gegeben. Lebe nicht für Nebensächlichkeit, für vergängliche Ziele und für Seifenblasen schon gar nicht. Tue Dinge, die was bringen, die dich segnen. Du solltest nach Perlen jagen, nach Edelsteinen, nach Diamanten. Beschäftige dich nicht mit bürgerlichem Kleinkram. Das ist mir groß. Das ist, lebe nicht für vergängliche Ziele. Lebe nicht für den Augenblick. Weißt du, der Mensch sieht immer, was vor Augen ist, aber Gott hat schon das Endziel vor sich und er sieht, wie es ausgehen wird. Gott hat weiter mir gesagt und mir gezeigt und die Botschaft möchte ich weitergeben. Vergeude nicht deine Kräfte, deine Zeit, dein Geld, deine Fähigkeiten, deinen Ruf für Nebensächlichkeiten. Und was ist so Nebensächlichkeit? Weißt du, was ist eine Nebensächlichkeit? Frag dich, wofür opfere ich mich auf? Und jemand hat einmal gesagt, das, was du mit deinem Blut nicht unterschreiben kannst, ist nicht wert, dass du dafür lebst. Wofür lebst du? Wofür setzt du deine Kräfte ein? Wofür engagierst du dich? Klima, verstehst du? Oder Frösche oder Biber oder was auch immer. Wofür wir uns einsetzen? Weißt du, wir sollen die Natur schützen. Der Mensch ist verantwortlich für die Natur. Wir sind verantwortlich für die Natur. Aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Unsere Hauptaufgabe ist der Herr. Wenn es nicht für Gott ist, was wir tun, ist alles wertlos. Wenn es nicht für die Ewigkeit ist, diese ewigen Ziele, die sollten wir verfolgen. Wofür lebst du dich? Lebst du? Lass die Augenblicke Augenblicke sein. Sorge nicht, jeder Tag hat seine eigene Plage. Du musst nur heute glücklich sein, heute leben, das heute nützen. Und ich empfehle den Leuten, lebt nicht für morgen und übermorgen und gestern oder vorgestern. Lebt für heute, nur für heute. Mach heute den besten Tag deines Lebens. Nur heute. So leb für diesen Augenblick und dann sag, Herr, ich übergebe alles andere dir. Alles andere lege ich in deine Hände. Und ich habe das Reich Gottes in mir. Ich schaffe das Reich Gottes. Darüber werde ich am Sonntag mehr sprechen. Das Reich Gottes in dir. Leb das Reich Gottes. Leb für das Reich Gottes. Gib für das Reich Gottes. Förder das Reich Gottes. Bau das Reich Gottes. Und dir wird alles andere zufallen. Gesundheit zufallen. Freiheit zufallen. Freude zufallen. Friede zufallen. Investiere deine Kraft, dein Leben und so weiter nicht in die falschen Ziele. Heute, so ihr meine Stimme hört. Heute. Gottes Tag ist heute, jetzt und hier. So, die augenblicklichen Schwierigkeiten dürfen wir nicht zu sehr ernst nehmen. Sehr wichtig. Du lebst im Heute, aber nimm sie nicht ernst. Das geht alles vorbei. Wenn du dort bist, wirst du nicht mehr dran denken. Und wirst dich fragen, warum habe ich geweint? Wenn du das Ziel erreicht hast. Lass dich nicht ausnützen mit irgendwelchen nichtigen Zielen. Diese Reiche, das alles will ich dir geben, wenn du mir niederfällst und mich anbetest. Das war der Luzifer, der Teufel. Zieh nicht am fremden Joch. Engagier dich, aber wisse wofür und für wen und weshalb. Diene nicht fremden Herren und schon gar nicht den Dämonen oder dem Antichristen. Wem wird das alles gehört, gehören, was du vorbereitet hast. Weißt du, dieser reiche Kornbauer, der hat gehamstert und gehamstert und gehamstert und zusammengeschäft und plötzlich war alles futsch. Warum? Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Er hat sich um alles gekümmert, bloß nicht um seine Seele. Dein Ziel soll es sein, dass deine Seele gerettet wird. Paulus sagt irgendwo, ich will nicht anderen predigen und selber verwerflich sein. Ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Also zieh nicht am fremden Joch. Weißt du, heutzutage geht alles nur in eine neue Weltordnung. Der Teufel arbeitet daran. Er zimmert diese neue Weltordnung seit 200 Jahren. Die reichen Geschäftsleute, die machen alles, dass der neue Mensch geschaffen wird. Der neue Mensch, der nicht nach Gott ist. Weißt du, Humanismus, Menschlichkeit. Aber unser Ziel ist nicht Menschlichkeit und Humanismus und dergleichen. Meinungsfreiheit, du siehst, die Meinungsfreiheit geht gar nicht so weit her. Wenn einer mit seiner Meinung kommt, da hat ja auch in Bremen ein Pastor etwas gesagt, verstehst du, Islam ist nicht für Deutschland und der Merkel und ihrer Philosophie widersprochen. Jetzt die ganze Presse und alle Medien laufen amok gegen diesen Pastor, der muss abgesetzt werden. Also evangelischer Pastor, verstehst du, der ist ja Staatsangestellter. Wie kann er dem Staat widersprechen? Weißt du, da lassen sie alle möglichen Schweinehunde durch die Gegend laufen, verstehst du, die werden frei und da sagt einer, Islam ist nicht Deutschland. Wir lieben die Moslems, die dürfen kommen, die dürfen bei uns wohnen, die dürfen bei uns wohnen, arbeiten, aber die dürfen nicht ihre Philosophie uns verbreiten und uns bekehren wollen. Wie jetzt in Neukölln ein Imam aus Ägypten, die Frauen sollen eingesperrt werden, dürfen gar nicht in der Öffentlichkeit. Ja, hier in Neukölln wurde gepredigt. Da läuft unsere Politik amok jetzt zur Zeit. Und solche Moscheen haben wir bei uns in Deutschland und vor der Haustüre. Nur nebenbei. So, der Teufel will dir eine Weltordnung schaffen. Aber das wird er nie schaffen. Der Antichrist wird kommen. Der Teufel ist es, der die ganzen Völker dirigiert, Kriege steuert. Der ganze Krieg in der Ukraine ist alles gesteuerter Krieg. Weißt du, ich habe Gott gedankt. Ich war in Israel, dass ich Gott gedankt habe. Als die Mauer fiel und habe gedacht, oh Gott, danke, jetzt ist die Mauer endlich weg. Ich bin dankbar, dass die Mauer nicht mehr da ist. Aber dann lese ich ein altes Buch aus der Zeit, aus 1920, 21, so ein altes Buch. Und da heißt es, 1919, da war in England eine Konferenz, wo diese Logenherren sich versammelten. Und die haben gesagt, Deutschland darf sich erst wieder vereinigen nach 70 Jahren. Und das war 1919. Nachdem Deutschland bankrott erklärt hat und Krieg erklärt oder einfach kapituliert hat. Erst nach 70 Jahren, 1919 und 89 sind genau 70 Jahre. Weißt du, das ist alles nur gespielt, nur Dumme glauben, dass der Herr das getan. Nein, Gott hat zugelassen. Es war gut so. Und so weiter. Gott steuert die Menschenherzen, weißt du. Aber letztendlich, du siehst, alles ist so manipulierbar. Die Rothschilds und Rockefellers, die Bilderberger und die ganzen Lügenbarone, die sind es, die das steuern und nur Kapital draus schlagen. Und Heinrich Heine hat ja ein Gedicht geschrieben, die Weber. In diesem Gedicht hat er geschrieben, Deutschland, wir weben deinen dreifachen Fluch hinein. Verstehst du, zwei Flüche haben sie bereits erfüllt, Erster und Zweiter Weltkrieg. Und jetzt versucht man Deutschland, dieses Land, geht's gut? Gott hat Deutschland gesegnet. Warum? Weil Deutschland die Bibel übersetzt hat, die Reformation in die Welt gebracht hat und so weiter. Von Deutschland sind so viele Missionare in die Welt gegangen. Deutschland, weil Deutschland für Gott mal gut stand. Bibelgesellschaften haben Bibeln gedruckt und verbreitet. Deutschland. Deutschland, der Teufel hat einen Dorn. Deutschland ist ein Dorn im Auge. Und Gott liebt Deutschland. Und immer wieder kam Deutschland hoch. Aber du siehst, Deutschland soll vernichtet werden, unterwandert werden durch Asylanten. Verstehst du, am Schluss gibt es gar keinen Deutschen mehr bei uns. Deutschland soll zerstört werden. So, der Teufel führt die Kriege und versucht, ehrliche, aufrichtige Menschen, fleißige Menschen zu zerstören. Und der deutsche Michel natürlich, der glaubt das alles. Weißt du, die Kriegsgegner, die werden gesteuert. Einer hetzt auf den anderen. Und du glaubst gar nicht, der Putin und der Obama, die machen genau das gleiche Geschäft, nur ein bisschen mit anderen Firmen. Der Amerikaner verhängt Sanktionen gegen Russland und selbst macht es die besten Geschäfte mit dem Putin. Und das ist doch paradox. Ist doch paradox und widersprüchlich. Wir dürfen als Europäer keine Geschäfte machen, aber er macht Geschäfte. Nur nebenbei. Alles ist gemacht, alles ist gespielt und dient alles einem und dem einen Zweck. der Antichrist an die Macht zu bringen. Lies Offenbarung, dort wird gezeigt, wie Johannes diese Vision sieht, was alles kommt. Hört nicht auf Seifenblasen. Schaut nicht auf Seifenblasen. Diese wunderbaren Versprechungen, die Berliner Mauer ist gefallen. Meine Bibel sagt, und das ist mir später nachher alles groß geworden, die tödliche Wunde wurde wieder heil. Die tödliche Wunde wurde wieder heil. Und daraus kommt dann der Antichrist. Aus dieser tödlichen Wunde. 1. Johannes 2, Vers 22. Der Antichrist, wer ist das? Es ist gut, dass du darüber nachdenkst, wer ist der Antichrist und seit wann gibt es oder wo gibt es die Antichristen? Von wem kommt der Antichrist? Verfolge nicht nichtige vergängliche Ziele, die nichts bringen. Weißt du, so viele arbeiten statt für Christus wie den Antichristus. Und die merken das nicht einmal. Paulus sagt, der Antichrist ist der, 1. Johannes 2, Vers 22. Der Antichrist ist derjenige, der leugnet, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das ist der Antichrist. Und Paulus und Johannes, die beschreiben, dass die Antichristen schon bereits zu ihren Lebzeiten existierten. Die sind nicht erst jetzt neu erfunden worden. Die gab es schon damals. In der Endzeit wird nur die Politik und die Welt, das Weltgeschehen vom Antichristen bestimmt. In 1. Johannes 2, Vers 18, wenn du weiterliest oder davor liest, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und jetzt sind schon viele Antichristen gekommen. Sie sind aus unserer Mitte gekommen. Und das waren Juden, die Gemeinde, die damalige Christenheit. Aus unserer Mitte, gräuliche Wölfe. Aber sie gehören nicht zu uns, oder sie gehörten nicht zu uns. Denn wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie auch bei uns geblieben. Tolles Wort. Wären sie von uns gewesen, wären sie auch bei uns geblieben. Und weißt du, das ist so typisch. Wer nicht bleibt, der ist nicht von uns. Und der Antichrist ist nicht von uns, von der Gemeinde Jesu und auch nicht vom Judentum gewesen. So ist es sind immer die gleichen, die zur Weltherrschaft strebten. Und ich denke damals, die Hauptfrage der Jünger Jesu, der Juden damals war, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und was hat Jesus gesagt? Euch gebührt nicht Tag und Stunde zu wissen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Also nicht Israel und eine neue Weltordnung und was weiß ich, Zionismus. Und Johannes erläutert, wer dieser Antichrist in der Endzeit sein wird. Also wir sollen uns nicht engagieren für nichtige Dinge, die nichts bringen. Uns fanatisieren lassen. Einschwören lassen. Das ist es. Denn wer Jesus leugnet, der ist Antichrist. 1. Johannes 2, 22. Und der Antichrist ist in Palästina erschienen. Ja, von dort kommen sie. Dort haben sie versucht, das messianische Reich aufzurichten. Wann wirst du es tun? Und Jesus sagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Das wird alles zerstreut werden. Die Völker werden zerstreut werden in alle Herren Länder oder das Volk Israel. Und der Antichrist ist der große Verführer der Christenheit. 2. Johannes 7, Vers 7. Also 2. Johannes 7, also der Vers 7. Und weißt du, was wollen die Juden jetzt schon wieder? Jetzt, wenn ich so von den Israel-Fanatikern höre, die wollen Opfer wieder einbringen, den Tempel wieder aufbauen. Weißt du, in dem Tempel wird sich der Antichrist setzen. Deshalb, wir müssen aufpassen. Nichtige Ziele. Da gibt es Christen, die spenden schon für Bausteine für den Tempel. Ich finde es blöd. Die sollen lieber zur Seelenrettung Geld geben. Und die sollten lieber sich selbst was beschenken und nicht dort nichtige Ziele verfolgen. Der Widersacher Jesu Christi ist derselbe Widersacher bis heute noch geblieben. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 7. Lies nicht alles, nur ein paar Verse. Zuerst. Vor der Weltherrschaft Jesu Christi muss der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Widersacher, der Antichrist und so weiter. Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist jetzt schon am Werk. Verstehst du? Einfach gegen jegliche Ordnung. Und wie viele Gesetze werden geändert? Über Nacht. In der Politik. Das, was einmal wertvoll war, was einmal erstrebenswert war, ich denke nur von der Kirche her, Jahrhunderte, Jahrtausende lang, wofür man lebte, das ist heute alles tabu. Die, so wie die Islamisten sind und so weiter, guck mal, die verändern alles, verstehst du, und verdrehen, machen alles politisch. Und so wird der Glaube politisch gemacht und der Antichrist versucht, auf politische Ziele alle einzuschwören. Ich finde es furchtbar. Das Tier, Offenbarung 13, ist ein Monster. Sein Auftreten wird vor der Wiederkunft Jesu geschehen und das ist die Einleitung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und er wird endgültig vernichtet, dieser Bösartige. Aber er muss zuerst offenbar werden, er muss die Fratze zeigen. Ich bin's. Guck mal, wie Adolf Hitler. Die erste Halbzeit seines Werdens war Eintopf, Volkswagen, Volksempfänger, Autobahn, Sauerkraut. Und dann kam das andere. Verstehst du? Und die erste Zeit des Antichristen wird Aufbau sein, wird Glanz sein und Gloria. So, die einzige Macht, die heute die Welt regiert, wisst ihr, die einzige Macht, sind nicht die Amis und sind nicht die Russen und sind nicht die Chinesen. Die einzige Macht, die heute die Welt regiert, ist Geld. Verstehst du, dieser Mammon. Und deshalb sagt Jesus so knallhart, vielleicht haben die Leute vor ein paar hundert Jahren das Wort gar nicht richtig verstanden. Ihr könnt nicht Gott und Mammon zugleich dienen. Aber heute verstehe ich. Heute verstehen wir alle. Dieser Gott der Welt ist Mammon. Die Banken, das Kapital. Alles wird vom Geld bestimmt. Die Religion. Gemeinden, Kirchen müssen zumachen, weil sie die Kosten nicht mehr tragen müssen können. Politik. Da bestimmt nur das Geld. Der Sport. Denk an die ganzen Fußballspiele, Olympiaspiele. Alles wird nur vom Geld bestimmt. Geld regiert die Welt. Das Militär. Verstehst? Geld. Die Kunst. Vom Geld. Weißt du, die Wissenschaften, Studium, Medizin. Weißt du, da Leute lässt man krepieren, weil man kein Geld investieren will. Man verdient nicht an denen was. Die Familien gehen kaputt am Geld. Weißt du, da muss Mann und Frau arbeiten, damit sie überhaupt existieren können. Die Völker gehen kaputt am Kapital, am Geld. So, es sind die Banken, die die Welt regieren. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und das alles ist in bestimmte Hände bestimmter Leute und die steuern das alles. Denn der Grieche sich verärgert mit den Banken, die machen den Hahn zu und muss abdanken morgen. Verstehst du, wenn er zu böse wird? Mein Heiland wird eines Tages diesem ganzen Bankengeschäft und ganzem Kapital- und Mammonsdienst, dieser Tanz um das goldene Kalb, ein jähes Ende machen. Der Fall Babylons steht bevor. Offenbarung Kapitel 18, lesen wir mal Vers 10 und die folgenden Verse. Weißt du, Johannes sieht von Ferne den Fall Babylons. Den Fall Babylons, die große Stadt. In einer Stunde ist alles futsch. Das kann manchmal schneller denken, als wir denken. Und die Kaufleute der Erde weinten und trugen Leid um sie, dass sie keine Geschäfte mehr machen. Nicht, weil ihnen die Menschen leid tun. Nein, weil sie keine Geschäfte mehr machen können. Und so weiter. Sie können kein Gold, keine Silbersteine, keine Edelsteine, keine Perlen und so weiter mehr verkaufen. Kein Erz. Du siehst jetzt, die ganze Wirtschaft plötzlich, wir haben so viel Öl. Ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Das Benzin ist so billig. Also wer jetzt tanken will, muss, der sollte jetzt tanken. Ja, ich weiß. Ja, da gab es noch nicht so viele Autos. Ja, ich weiß, ich verstehe. Weißt du, das Geld wird aufgewertet und abgewertet, das schwankt, die Aktienkurse schwanken, es wird alles, und dann heißt es, weh, du große Stadt, bekleidet mit Purpur und Leinen, Scharlach, geschmückt mit Gold und Edelsteinen, in einer Stunde ist verwüstet, solcher Reichtum. Weißt du, was wir angehortet, angesammelt haben, ist alles pscht, davon. Und das ist vorausbestimmt. Und wenn wir die Bibel lesen, das kommt über Nacht. Schneller als wir denken, plötzlich bricht das alles zusammen, so ähnlich wie die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Von wem auch immer, aber es kommt. Es wird bald, ich bin überzeugt, eine globale Weltkrise geben, Wirtschaftskrise geben. Und meine Bibel sagt, weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, weil du nicht auf Seifenblasen geachtet hast, nicht auf Seifenblasen gehört hast, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Auch die Chinesen, auch die Japaner, auch die am Ende der Welt irgendwo wohnen, auch die wird es erwischen. Da wird keiner verschont bleiben. Die Seifenblasen werden plötzlich platzen und wir werden es sehen und hören. Das Gericht über den Antichristen, das Endgericht, wird kommen. Das ist unaufhaltsam und ich bin überzeugt, das wird die Welt treffen und zwar alle Völker, durchweg, auch den Vatikan und Saudi-Arabien. Es wird alle Völker treffen, es wird die USA, es wird Europa, es wird alle Völker treffen. Da wird keiner verschont. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1 bis 8 kannst du nachlesen. Vor der Ankunft des Herrn Jesus wird ein großer Abfall sein. Menschen werden von Gott abfallen, die werden Gott nicht brauchen. Wir können alles selber machen. Unsere Medizin macht das. Wir brauchen keinen Heiler mehr. Und unsere Politik macht das. Unser Militär erledigt das. wir brauchen. Eigentlich ist der moderne Mensch gottlos geworden. Schon allein durch diese natürliche Umstände. Wir brauchen das nicht. Wenn jemand ein bisschen sein Bein nicht bewegen kann, kriegt eine Prothese. Und kann schon wieder laufen. So. Die Welt ist verdorben. Und es wird schlimmer und schrecklicher. Und dann kommt das andere. Die 10 Jungfrauen. Das sind alles Jungfrauen. Alles Gläubige. Alle gehen dem Bräutigam entgegen. Alle schlafen ein. Da ist nur ein Unterschied, ein kleiner Unterschied. Die einen haben Öl und die anderen haben kein Ersatzöl dabei. Und wir müssen Acht geben, sagt uns die Bibel. Acht geben auf Menschen, die nicht koscher sind, die uns vom Ziel abbringen wollen. Weißt du, Gott hat uns ein Ziel gegeben. Jagt nach der Heiligung, oder welche niemand den Herrn sehen wird. Lebt heilig, gerecht, Gott wohlgefällig, liebevoll. Strebt nach Liebe. Und achtet auf die, Philipper 3, Vers 2, die Beschneidung oder Zerschneidung, ein besseres Wort ist nicht Beschneidung, sondern Zerschneidung anrichten, die Spaltung anrichten, die Leute trennen, die durcheinander bringen, die Menschen verwirren, Zerschneidung. Und da gibt es diese Leute ganz bestimmt, die versuchen, Leute durcheinander zu bringen, zu verwirren, bringen bestimmte Wahrheiten. Der Teufel kommt nicht als Lügner. Glaubt nicht diese Lüge, dass der Teufel als Lügner kommt. Er wird Wahrheiten bringen. Er wird sogar aus der Bibel vorlesen. Er wird sagen, es steht geschrieben. Lies mal nach. Es steht geschrieben. Verfolge keine vergängliche Ziele, keine nationalistischen Ziele. Jesus hat die Leute abgebracht, die Jünger abgebracht. Leute, das ist nicht eure Aufgabe, Tag und Stunde zu erfahren, wann er sein Reich aufrichtet, wann sein Reich kommt. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und sollt meine Zeugen sein. Und nicht, wann wirst du Israel aufrichten. Nationalismus oder Rassismus und so weiter, das ist nicht Gottes Wille. Neue Weltordnung, das ist nicht der Wille Gottes. Verfolge also keine leeren Ziele, die gar nichts bringen, die von Gott sowieso dahin gegeben sind. In 100 Jahren wird es wahrscheinlich Deutschland gar nicht mehr so geben. Verstehst du? Da hat schon allein in den letzten Jahren, wie sich die Karte Europas verändert hat. Und vielleicht wird es bald gar kein Europa mehr geben. Und was dann? Man hat öfters versucht, Europa zu einen. Karl der Große, Karl der Fünfte, die ganzen Karlchens, verstehst du, die haben versucht, Europa zu einen, aber sie haben es nicht geschafft. Napoleon, der Einzige, der was zustande gebracht hat, das war der Adolf Hitler. Das war der Adolf Hitler, der hat zusammengebracht. Der hat Europa groß gemacht. So groß war also von Spanien oder Pyrenäen, Frankreich und die ganze Zeit. Das war der Einzige, Napoleon, die beiden. Aber es waren alles die Tyrannen und Diktatoren. Und wo hat das alles hingeführt? In die Hölle, in den Abgrund. Waterloo und Stalingrad. So, der Weg der Gottlosen endet früher oder später in der Hölle. In Waterloo und Stalingrad. Das sind die zwei Endstationen. So, Leute streichen sich rum. In der Bibel heißt es da, die jüdischen Leute, damals zu Zeiten des Apostels, die schleichen sich hin und her, versuchen die Leute in die Gesetzlichkeit zu verführen. Weißt du, es ist schön, dass ihr euch bekehrt habt. Es ist schön, dass ihr an Jesus glaubt. Aber ihr müsst auch das Alte Testament befolgen, die jüdischen Feste feiern. Unser Feste sind christliche Feste. Weihnachten, Jesus ist geboren. Ostern, er ist auferstanden. Pfingsten, der Heilige Geist ist da. Verstehst du? Das sind christliche Feste. Und nicht nur wir Passa und aus Ägypten rausgekommen. Weißt du, du bist nicht in Ägypten gewesen. Wir waren nicht in Ägypten als solches. Israel war in Ägypten. Das ist israelische Feste. Aber nicht unsere Feste. Und die versuchen einfach Dinge reinzuführen, vor allem Leute, die denken, dass sie haben schon was erkannt, sie haben was erlebt, sie haben Jesus erlebt, aber wir brauchen auch das noch. Weißt du, wer Jesus hat, hat mehr als genug. Der braucht nichts mehr. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Der hat das Leben. Gläubige sind Nachfolger Jesu, folgen keinem anderen Stern, gehen auf einem anderen Weg nach Hause, nicht zum Herodes wieder zurück. Und das ist eine große Wahrheit. Geht nicht nach Jerusalem zurück. Dort wartet euer Tod. Dort wartet euer Gefängnis. Sie folgten dem Geist Gottes. Sie hatten eine Offenbarung bekommen. Wir folgen einer Offenbarung und nicht einer Ideologie. Oder wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Oder Geschlechtsregister. Oder der stammt von dem ab und der stammt von dem ab. Von wem stammst du ab? Gläubige gehen nach dem Geist, so wie die Weisen damals. Gott leitete sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Und sie haben das Ziel verloren, sobald sie anfingen, menschlich zu denken. Ja, wo könnte der König geboren werden? Wo könnte der Messias zur Welt kommen? Wo? Natürlich in Jerusalem. Woanders? Nicht woanders. In Jerusalem, im Palast des Königs. Und da gehen sie schnurstracks zum Palast des Königs, nur weil sie nach dem Verstand gehen. Geschwister, wir sollen aufhören, Ziele nach dem Verstand zu verfolgen, sondern geistliche Ziele. Ziele, die Gott uns offenbart hat. Und sie haben den Stern in Jerusalem verloren. Sobald du nach Jerusalem kommst, verlierst du den Stern, Jesus Christus, diesen Star Gottes. Plötzlich bist du, ja, wo bin ich denn gelandet? Die zittern alle. Jerusalem erschrak. Keiner weiß was, bis da ein bisschen in der Bibel geforscht worden sind. Du siehst, die wussten genau, wo Jesus, der Messias, geboren werden sollte. Aber keiner von denen ging hin und keiner ging mit. Das wollen wir auch sehen. Nein, die haben sich dafür gar nicht interessiert. Das war gar nicht ihre Idee. Und die Weisen, als sie wieder Jerusalem verließen, haben den Stern gesehen und waren hoch erfreut. Und ich sage dir, sobald du das Establishment verlässt, sobald du die Religion verlässt, ich meine Religion, Kirche, ob es Islam, Buddhismus ist oder Katholizismus, Protestantismus oder welches es sind, sobald du das verlässt, geht wieder der Stern dir auf, in aller Liebe. Plötzlich siehst du Jesus und du findest Jesus. Das Erstaunliche ist, du findest das Haus, in dem der Messias liegt. Und ist und wohnt. So, sie gehen auf einem anderen Weg nach Hause. Wenn Gott uns ein Ziel gegeben hat, wir gehen direkt auf das Ziel nach Hause. Bleib auf dem Weg nach Hause. Das ist aufs Ziel zu gehen. Dieses unvergängliche Ziel. Ich will nach Hause. Nicht zum Schweinebauer, sondern nach Hause zu meinem Vater. Ich habe jetzt genug probiert und bin nur verloren gegangen, weil ich verschiedenen Zielen nachjagte. Ich will leben, ich will das Leben genießen. Und du siehst, was aus dem Jungen geworden ist, der verlorene Sohn. Aber erst als er sich aufmachte, ich will nach Hause gehen, rutscht mir alle den Puckel runter. Ich will mit den anderen nichts mehr zu tun haben. Ja, du musst von was leben. Nein, ich will nach Hause zu meinem Vater. Wer keine Geistesleitung hat, wer nicht den Wunsch in sich hat, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen, wenn ich die Schnauze voll hat, auf Deutsch gesagt, von der Welt, von den Angeboten dieser Welt, wenn nicht genug betrogen wurde, nicht genug ausgebeutet, nicht genug ausgenutzt wurde, nicht genug krank gemacht wurde, der wird nicht die Sehnsucht bekommen, ich will nach Hause gehen, mir reicht's. Nur der, der die Nase voll hat, der sehnt sich, Jesus, ich will nach Hause. Eigentlich will er sterben immer, denn das ist der Weg nach Hause. Aber du sollst nicht sterben, sondern die Taten des Herrn verkündigen. Der verlorene Sohn wollte noch Tagelöhner werden, aber er durfte dem Vater dienen. Wer keine Geistesleitung hat, der hat auch keine klaren Ziele, der wird immer manipuliert. Das riecht nach Bratwurst. Das riecht nach Fisch. Oh, die kochen wieder gut. Verstehst du, der Teufel will uns nur durch Gerüche, durch Sinne verführen, vom Ziel abbringen. Du weißt doch, dieser Odysseus, aus seiner Reise. Und da kommen diese Sirenen und diese Piepstöne, verstehst du, und so weiter. Dann bindet er sich am Stamm fest. Er will nicht nachgeben. Wir müssen uns manchmal zwingen, um nicht den Geräuschen nachzugeben, da diese Töne, komm, Süßer, komm, 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 komm. Verstehst du? Ich weiß. Weißt du, als wir in Griechenland waren, wir haben uns ja immer eins angewöhnt, wir haben geguckt immer, wo schlafen wir heute Nacht? Dann haben wir so diese heiligen Namen bei der Emma, bei der Maria, bei der Martha, also Hotel Martha und so weiter, da schlafen wir. Und dann kamen wir in eine Ortschaft, wir haben gesagt, heute schlafen wir bei der Maria. Und meistens in jeder Stadt gab es so ein Hotel, wo es so hieß, oder Gast oder Pension, günstige Pension. Und da fahren wir hin und dann fragen wir einen Pope, also Priester, in Tracht steht an der Straße und fragen, aber dem haben wir gedacht, der muss wissen, wo hier Hotel oder Pension Maria ist. Dann sagt er, du kannst bei mir schlafen. Du kannst bei uns schlafen, hier oben. Und natürlich, wir waren so dumm und haben uns einquartiert. Du, da kam braunes Wasser raus. Unten war ein Puff bis nachts um 3 Uhr morgens. Verstehst du? Und das war sein Haus. Und der Pope stand da und du kannst zu uns kommen. Wir waren oben. Und als wir rauskamen, wir waren froh, dass wir wieder draußen waren aus dieser Hölle. Auf der anderen Straßenseite war Pension Maria. Wir hätten nur eine paar Meter weitergehen sollen. Aber so ist der Teufel. Du kannst dir Ziele setzen, Du kannst dir was vornehmen und dann kommt er und sagt, du kannst bei uns schlafen. Verstehst? Und schon bist du verführt. Und du denkst ja, weil er ein Pope ist, verstehst du, einen schwarzen Talar und eine Kutte oder einen Hut hat, verstehst du, der muss uns die Wahrheit sagen, von wegen. Der war, der daher die Flaschen gezählt hat und was da oben passiert und oben, und zwar, dass sein Sohn, seinem Sohn hat das ganze Geschäft gehört. So, so war's. Das haben wir erlebt, das war unsere Lektion. Lass dich nicht verführen. Du kannst zu uns kommen. Weißt du, und das ist, wie der Teufel die Leute verführt. Du kannst zu uns kommen, wir haben das. Und nur 5 Meter weiter, auf der anderen Straßenseite. Wir waren so enttäuscht und das war sauber, gepflegt. Und wir haben uns gewundert, dass dort kaum Leute waren. Und bei uns lauter so Rimmel-Dimmel-Leute, weil der Pope abgeworben hat. So viele Menschen glauben, der Priester, der Pfaff, der Pfarrer, was weiß ich, der muss die Wahrheit sagen. Vergiss es. Du musst deinen Grundsätzen treu bleiben. Und Gott hat uns Grundsätze gegeben. Wir schlafen heute Nacht bei Maria. Verstehst du? Oder bei Martha. Oder wie sie auch immer heißen. So, der Geist Gottes steckt uns die Ziele, leitet uns in alle Wahrheit, führt uns auf dem richtigen Weg. Denn Gott hat uns großartige Pläne. Er will uns gut versorgen. Und will, dass wir zufrieden sind und keinen Mangel haben. Weil, wisst ihr, dieses Psalmwort, Psalm 23, mir wird nichts mangeln, gilt nur, wenn Gott dein Hirte ist. Und wenn Gott, der liebe Gott, nicht dein Hirte ist, dann wirst du Mangel haben, dann wirst du nur dürres, trockenes Gras fressen müssen, dann wirst du nur von allen möglichen gebissen und gezwackt werden. Ja, aber wenn der Herr dein Hirte ist, er wacht über dich, über dein Leben. So, wir können nur unsere Ziele verwirklichen, wenn wir sie von Gott offenbart bekommen haben und bei unseren Grundsätzen bleiben und uns nicht verführen lassen. In der Endzeit ist nicht die Verfolgung das große Problem, dass wir geköpft werden oder sonst was. Das große Problem ist Verführung. Und du musst ständig Kurs halten und ständig korrigiert werden. Darfst du nicht Seifenblasen nachjagst, vom Kurs abdriftest, vom Ziel abdriftest, vom Weg abkommst und das Zuhause, dein Zuhause aus dem Auge verlierst. Verstehst? Der Teufel kann dich so schnell umorientieren. Der versteht es. Das soll es noch auch mitnehmen, das soll es auch noch mitnehmen und das nicht auslassen. Der Heilige Geist, der leitet dich aufs Ziel. Und sie wurden auf einem anderen Weg nach Hause geleitet, die Weisen aus dem Morgenland. Und so erreichten sicher und lebendig ihr Ziel. Viele Menschen haben aufgehört, Träume zu haben. Weißt du, Gott will zu dir im Traum reden. Hör auf deine Träume. Und jeder Traum, den du nicht deutest, nicht erklärst und nicht bittest, Gott, erklär mir diesen Traum, ist genauso viel, als wenn du einen Brief bekommst und nicht öffnest. Du solltest über deine Träume, auch wenn sie noch so nichtig sind, und sagst, das ist alles Kindereien. Gott will dich in deine Kindheit zurückführen. Gott will dir zeigen, du sollst so glücklich sein, wie du damals im Sandkasten gewesen bist. Als du auch unschuldig warst und unverdorben und unverführt warst. Hör auf deine Träume. Viele haben aufgehört, Ziele zu haben, Visionen zu haben. Wie heißt es, wenn der Heilige Geist auf einen Menschen kommt in der Endzeit? Joel predigt davon. Da werden die Ältesten und die jungen Leute Träume, Gesichter, Visionen haben. Die werden voll sein von geistlicher Offenbarung. Und was ist eine Vision? Ein Ziel haben. Sich auf das Wesentliche konzentrieren. Viele Menschen, sie denken nicht weiter, was wird. Weißt du, wir sollen heute leben, aber wir sollten unser Leben in Gottes Hand gelegt haben und wissen, er führet mich auf rechter Bahn um seines Namens willen und ich fürchte kein Unglück, denn er ist bei mir. Viele haben aufgehört, an den Sinn ihres Lebens zu glauben. Warum bin ich da? Sie haben aufgehört, ihren Wert zu erkennen. Was bin ich da? Wozu bin ich da? Deshalb, am Freitag wird das Thema sein, jeder hat seine eigene Berufung. Wozu bin ich da? Und weißt, wenn du weißt, wozu du da bist, dann wirst du dich konzentrieren auf das Wesentliche. Wenn du berufen bist zum Predigen, dann wirst du dich aufs Predigen konzentrieren. Wenn du berufen bist aufs Beten, wirst du aufs Beten konzentrieren. Wenn du berufen bist auf Singen, du wirst dich auf Singen konzentrieren. Und berufen bist zum Geben, dann wirst du auf das Geben dich konzentrieren. Das, was deine Gabe ist, wird auch deine Aufgabe. Paulus sagt, Philipper Kapitel 3, Vers 14, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich jage, ich gebe keine Ruhe, ich schlafe nicht, ich jage. Ich lasse mich nicht abbringen. Verfolgung, falsche Brüder, Widerstände, Schiffbruch, Katastrophe, wilde Tieren, Steinigung, oder was auch immer ist, Verfolgung. Ich jage. Paulus lebte zielbewusst. Er hatte eine Vision in seinem Leben und er ließ sich von dieser Vision nichts und niemand abhalten. Auch als diese Wippe da fest bist, da hat er ein paar Mal gedreht und schmeißt diese Wippe in den Feuerofen. Verstehst du? Und Leute verstehen, sagen, jetzt sind die Götter gekommen. Ja, du lebst ein göttliches Leben, wenn du eine Vision hast. Die Götter sind gekommen. Da muss kein Gott runterkommen. Gott ist in dir. Und wenn Gott in dir ist, dann schmeißt du die Wippe in den Feuer und sagst, nein, ich kann doch nicht sterben. Du kannst Krebs haben. Du sagst, ich werde deshalb nicht krepieren. Der Pastor Billy Graham, ein bekannter Evangelist, schon alt, 94 Jahre alt. Ich habe neulich gehört, der hat noch mit 94, obwohl er Parkinson hat. Weißt du, was Parkinson ist? Verstehst du? Obwohl er Parkinson hat, steht er noch auf der Kanzel und predigt. Eine großartige Predigt hat er gehalten. Verstehst du? Männer Gottes, die eine Vision haben, eine Berufung haben, die lassen sich nicht abbringen. Jetzt ist Billy, der kommt ja zu uns im März wieder. Jetzt habe ich so seine Homepage gelesen, seinen Terminkalender. Der ist schon mittlerweile in Deutschland und predigt. Verstehst du? Obwohl er am Stock geht. Obwohl er nicht mit seinem Körper zu kämpfen hat. Weißt du, wenn jemand eine Berufung hat, kein Tod und Teufel kriegt ihn unter. Verstehst du? Auch im Rollstuhl. Oder mit Parkinson. Und so viele Männer und Frauen Gottes haben Parkinson gehabt im Alter und haben Gott gedient bis zum Schluss. Und haben sich nicht unterkriegen lassen. Haben Magengeschwüre gehabt. Denke Martin Luther hat Magengeschwüre gehabt und hat Gott gedient bis zum Schluss. Es ist nicht gesagt, dass immer Christen kerngesund sind. Wir können erst recht etwas für Gott tun, wenn wir nicht richtig sind. Wenn wir Mangel haben. Ein Pfahl im Fleisch und ihr Lieben, jeder Gläubige, wenn er richtig zu Gott steht, hat irgendwo so einen Stachel im Fleisch. Und er dient Gott weiter, lässt sich an der Gnade Gottes genügen. Lass die Welt nicht untergehen, weil er ein Ziel hat. Ich muss noch nach Rom. Teufel, rutscht mit dem Puckel runter. So hat er gedacht. Rutscht mit dem Puckel runter. Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam dieser göttlichen Erscheinung, die Gott mir gegeben hat. Er plante sein Leben, auch wenn alles anders kam. Er hat irgendwie gesucht, Gott, was soll ich heute sagen? Die wollen mich lynchen. Ich berufe mich auf den Kaiser. Fertig. Er bricht Tabus. Weißt du, wenn du ein Ziel hast, brichst auch Tabus, kümmerst dich nicht um das Gesindel. Kümmerst dich nicht um ein paar Juden, die dich lynchen wollen. Die sich verschwört haben, der kommt nicht lebendig nach Caesarea. Doch. Da kam in Kaisers Begleitung sogar nach Caesarea. Und er kam in Begleitung bis nach Rom. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, kann dich niemand aufhalten. Wenn du eine Vision hast. Und Paulus machte aus seinem Leben das Beste. Sogar als er als Gefangener mit Handschellen predigte, mit dem Soldaten, angekettet. Der war auch an einem Esel angekettet gewesen, hätte auch gepredigt. Er predigt. Und was der Soldat alles angehört hat. Verstehst du, wie er dann mit der einen Hand angekettet einem Soldaten, mit der anderen Hand segnete und betet wie Kranke. Kannst du das vorstellen? Und blättert da in seiner Bibel rum. Er ließ sich nicht aufhalten, auch wenn du mit einer Hand angekettet bist. Früher haben die Leute auch noch Fußketten gehabt. Nicht nur, dass sie angekettet waren. Er machte das Beste aus seinem Leben. Und das ist, wenn du ein Ziel hast. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Lies Philipper Kapitel 3, Vers 12 bis 21, wie Paulus sich eingeschworen hat. Ich lasse mich nicht abbringen. Gib dich nicht mit den erreichten Zielen bereits. Weißt du, unser Leben besteht aus einem Ziel. Zu viel Ziele taugt nichts und zu wenig Ziele ist auch nichts. Also unser Leben muss ein Ziel haben, Jesus, auf das ich dich gewinne. Ich folge Jesus, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Aber dann hat unser Leben viele Teilziele, viele Etappen. Verstehst du? Wir müssen die Treppen steigen. Und das ist gesund manchmal, Treppen steigen. Ich habe jetzt eine neue Sendung gehört, wie kann man schlank werden? So für Leute, die viel im Büro sitzen und auf dem Stuhl sitzen, die sollten schnell ins Hochhaus rausgehen und Treppen rauf und runter. Das dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten. Und das ersetzt schon, als wenn sie 1000 Meter gelaufen wären. Treppen rauf und runter. Nur schnell, statt Zigaretten unten zu rauchen, Treppen rauf und Treppen runter. Erreiche deine Ziele. Gib dich mit dem Erreichten nicht zufrieden. Steigere deine Ziele. Und Paulus hat seine Ziele erreicht. Und die Frage ist, hast du dein Leben eingeteilt? Ich kann nicht alles auf einmal. Auch Gott hat die Welt nicht an einem Tag geschaffen. In 7 Tagen. in 7 Perioden, was auch immer ist. Es reicht nicht aus, auszuziehen aus Ägypten oder aus Babylon oder in Chaldea. Nein, wir müssen auch einziehen ins gelobte Land und das Ziel erreichen. Du musst das Ziel erreichen. Weißt du, und manche scheitern kurz vor dem Ziel. Kurz vor dem Ziel. Ich habe mal in der Domäne was, nee, Ikea war das, was eingekauft. Und da, weißt du, da wird geliefert. Du musst am der Ausgabe warten, bis die Ware geliefert wird. Und da war einer, der sagt, jetzt stehe ich schon eine Stunde hier und meine Ware ist noch nicht da. Schimpft und schimpft und schimpft. Ich dachte, Mensch, wenn der schon eine Stunde steht, wie lange werde ich noch stehen? Weißt du, und dann sagte ich, gehe heim, die können die Sache behalten. Und da war er gerade aus dem Hof rausgefahren, wird sein Name aufgerufen. Der war nicht mehr da. So viele hören vor dem Ziel auf. Gerade vor dem Ziel. Denken so Marathonläufer. Kurz vor dem Ziel. Mir geht die Puste aus. Du musst das Richtige wählen. Und nicht nur auf deine Vorteile schauen, wie ein Lot damals. Du musst das Richtige wählen. Nicht nur ein bequemes Leben. Weißt du, wenn Gott uns ein Ziel gibt, zeigt er uns immer das Kreuz zuerst. Das Kreuz. Das Gipfelkreuz. Das ist es, was wir anpeilen. Zum Gipfelkreuz. Da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Das Kreuz. Und es gibt keinen anderen Weg. Selbst für Gott gab es keinen anderen Weg, die Menschheit zu erlösen, als das Kreuz Jesu Christi. Weißt du, Lot wollte nicht auf die Berge. Das war zu viel. Ich bin ein alter Mann. Verstehst du? Er wollte lieber in der Ebene bleiben, aber später musste er auf die Berge, um zu überleben. Auch wenn er noch so alt war und dabei alles verloren. Wir sollten die Ziele Gottes verfolgen. Gottes Ziele sind keine einfachen Ziele, sind hart für das Fleisch, für den alten Menschen unerreichbar. Ich kann nicht, bin ein alter Mann. Siehe der reiche Jüngling, als der Herr Jesus zu ihm kam, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Halte die Gebote, das tue ich schon von meiner Jugend an. Und dann guckt er auf seine Finger, den Armringe und sieht, dass er reicher Mann ist. Dann sagt er, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. Und das war ihm zu viel. Der war so nah am Reich Gottes. Sogar, dass die Jünger anfingen zu zweifeln und sagten, wer kann überhaupt selig werden? Kurz vor dem Ziel. Aber nein, er wollte nicht alles aufgeben. Wie hat Paulus hier gesagt, wer auch läuft, der entledigt sich. Hast du einen Sportler schon im Anzug mit Fliege und Krawatte gesehen, in der Rennbahn? Der läuft in so wenig wie möglich Klamotten. Verstehst du, nicht in schön noch Wollmann und Pelzmütze, Sonntagsschuhe. Gott verlangt alles und gibt auch alles. Wenn du das Ziel erreichen möchtest, und deshalb leben viele von Täuschungen oder für Täuschungen. Sie lassen sich da belügen. Seifenblasen, sie sind schön raus im Licht. Die sind lila, rot und was weiß ich, welche Farben. Aber das sind alles Irrtümer. So vieles ist so trügerisch. So vieles ist so unredlich. Wie heißt es in der Bibel? Die da reich werden wollen, fallen in schändliche Lüste. Weißt du, diese ganzen Neureichen, die sind schnell reich geworden, aber die werden auch wieder ganz schnell arm. Warten nur mal ab. Die da reich werden wollen. So, lass dich nicht betrügen, lass dich nicht irgendwie verführen durch was auch immer. Du bist in der Gemeinde, damit du von dem ganzen Lügenpack erlöst wirst, nicht nur von der Sünde. Geschwister, es reicht nicht aus, dass wir von der Sünde erlöst werden, wir müssen auch von den ganzen Lügen und Lügenpack erlöst werden. Weißt du, da ist so viel verlogen draußen, da wird uns so viel Augenwischerei gemacht. Meine Oma hat es erzählt, kann natürlich Jägerlatein sein, aber weiß ich auch nicht. Omas erzählen immer so viele Märchen. Aber meine Oma hat erzählt, wenn der Wolf einem Pferd die Gurgel durchbeißen will, bellt sie zuerst mal im Sand und dann rennt er vor den Augen des Pferdes und schüttelt sich und streut Sand in den Augen vom Pferd und deshalb das Pferd blickt nicht mehr durch und beißt die Gurgel durch. Und genauso arbeitet der Teufel. Der Teufel schüttet Sand uns in die Augen, wo wir sehen nicht mehr, dann reiben wir uns die Augen und dann wird die Gurgel durchgebissen. So arbeitet der Teufel. Das ganze Lügenpack. Es reicht nicht aus, dass du nur von Sünden erlöst wirst, du musst auch von den ganzen Sünden, von den ganzen Lügenaposteln erlöst werden, die dir das Blaue vom Himmel erzählen. Du weißt, der Weg, der schmale Weg ist ein harter Weg. Der Weg zum Himmel, zur Seligkeit, da kannst du nichts mitnehmen außer dich selbst. Da geht nichts mit. So, du musst von den ganzen Irrtümern erlöst und die sind manchmal, die Irrtümer sind schlimmer als die Sünden selbst. Epheser Kapitel 4, Vers 11, lies mal, was der liebe Apostel Paulus dort schreibt. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und so weiter, damit der Leib Christi zubereitet wird zum guten Werk. Und dadurch soll der Leib Christi aufgebaut werden und dass sie alle gelangen zur Einheit des Glaubens, zu der Erkenntnis, einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß in der Fülle Christi, und damit sie mündig werden und nicht mehr unmündig sind und nicht mehr Spiel der trügerischen Mächte der Menschen, die arglistig sie verführen. Weißt du, so viele Menschen verführen die Menschen sind mit Arglis, weißt du, du bist so unschuldig. Neu bekehrt, kommst in die Gemeinde, sich taufen lassen, empfängst den Heiligen Geist, bist so happy. Du kannst zu uns kommen. Verstehst du? Und dann winken sie, du kannst zu uns kommen. Verführende Menschen. Lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken. Bleib da, wo du bist. Und zu dem Stücken wachse im Haupt Jesus Christus, wo der ganze Leib zusammengehalten wird und zusammengefügt wird und von dem alle Dienste ausgehen und die Gelenke bewegt wird und unterstützt werden durch die Kraft des Geistes und dergleichen. Wir sollen wachsen, wir sollen, wenn wir hineingeführt worden sind in eine Familie, ich kann nicht jeden Tag in eine andere Familie zur Welt kommen. Gott hat mich hierher geführt und das ist mein Platz und da wachse ich. Wir als Christen leben nach einer ganz anderen Ordnung, nicht nach der Weltordnung und nicht nach der Methode der Welt. Wir haben mit diesem System, was es auch immer ist, nicht viel zu tun. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir müssen in der Welt leben. Und wir sollen klug sein wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Das ist unser Ziel. Lass deine Ziele nicht verrücken. So, dieses System dieser Welt wird vergehen, darf uns nicht so imponieren, dass wir fanatisch werden. Wir müssen Deutschland retten. Weißt du, den Euro retten. Nein, wir müssen die Seelen retten. Wir müssen den Menschen retten. Wir müssen uns selber retten und nicht den Euro. Wir sind zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt. Werdet ihr, Johannes 15, Vers 19, werdet ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich in euch aus der Welt erwählt habe, deshalb hasst euch die Welt. Also du musst dich nicht wundern, wenn die Welt dich hasst, wenn sie dich sogar Weltmenschen hassen und manchmal sogar Christen hassen, die nicht in Gott sind. Wenn einer in Gott ist, wird dich nicht hassen. Glaub mir das. Der wird dich nicht verachten. Der wird Mitleid mit dir haben. Der wird mit dir mitfühlen. Der wird vielleicht dich nicht verstehen. Aber der wird dich nicht hassen. Wahre Gläubige werden von der Welt, von dem Systemmenschen abgelehnt, gemieden, nicht verstanden, beschimpft und verdammt manchmal sogar. Sogar in der eigenen Familie. So, sie sind nicht von unserer Kirche, nicht in unserer Partei, haben ein anderes Gebetsbuch, gehören nicht diesem Verein an. Wahre Gläubige verfolgen andere Ziele als die Ziele dieser Welt. Nur Geld, 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 Geld. Oder Macht. Alles nur Seifenblasen. Und wenn du schließlich an der Macht bist und wenn du nicht mehr in den Schema passt, wirst weggetrieben. Weißt du, die Mächtigen, die versuchen, ihre Macht durchzusetzen. Du musst lernen, Ja und Nein zu sagen. Du musst selber deinen Weg finden, deinen Weg zum Ziel hin. Dich nicht aufhalten. Wenn du auf dem Weg zum Ziel bist, mach nicht jeden Blödsinn mit. Die Bibel sagt, wir sollen das Gute prüfen. Wir sollen alles prüfen. Du darfst dir alles anhören, mal dir alles ansehen. Aber prüfe und mach deine eigene Meinung. Und dann behalte das für dich. Das nehme ich an und das nehme ich nicht an. Die können das machen. Für die mag es sein. Für die mag es stimmen. Vielleicht ist das ihr Ziel. Aber es ist nicht mein Ziel. Nicht meine Berufung. Jeder hat eine andere Berufung. Komm am Freitag. So. Wahre Gläubige, die Christus kennen und ein Ziel in ihrem Leben haben, die gehen nicht auf jede Demonstration. Laufen nicht hinter jedem Trottel und hinter jeder Schachtel nach. Die haben ihre eigene Vorstellung. Sie nehmen nicht alles an, was man ihnen vormacht, macht nach. Weißt du, der Teufel arbeitet durch Gruppendynamik. Alle aufstehen, alle hinsetzen, alle hinknien, alle ziehen sich ein Kopftuch an, der andere Mütze, einen Hut. Weißt du, Gott will keinen Eintopf. Wahre Gläubige, die denken noch was. Die haben ein Ziel. Ich lasse mich nicht vom Ziel abbringen. Sie heißen nicht alles gut, sie befürworten nicht alles, sie bilden sich ihre Meinung, sie lassen sich nicht entmündigen. Wir laufen auf das Ziel zu. Sie sagen ihre Meinung, wenn es sein muss, sie stehen zu ihrer Meinung, sie lassen die anderen stehen, wenn es sein muss. Das ist nicht meine Art und nicht meine Weise und so weiter. Manchmal bezahlen sogar sie damit mit ihrem Leben. Denkt an die ganzen Märtyrer der Gemeinde Jesu. Die haben ihr Leben gelassen für das Ziel. Sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Wahre Gläubige sind Feinschmecker. Also ihr Geschmack ist noch nicht verdorben. Der Heilige Geist gibt uns diesen feinen Geschmack. Das ist von Gott. Das ist göttlich. Aber das schmeckt bitter. Sie fressen nicht jeden Dreck, konsumieren nicht alles. Sie haben das Wort Gottes und weil sie das Wort Gottes haben, denken sie kritisch. Das Wort Gottes macht uns zu kritischen Denkern, dass sie sich hinsetzen und sagen, dem muss ich nachdenken. Ich kann dir noch nichts sagen. Weißt du, die sagen nicht sofort ja. Sie müssen prüfen, bringt das mich dem Ziel näher? Johannes 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, darum hasst sie der Welt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Wahre Gläubige haben eine andere Ausrichtung. Sie haben das Wort Gottes. Und sie fragen sich immer wieder, stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Und sobald das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, sagen sie danke, sie können es machen, aber ich nicht. Und du musst niemand kopieren. Wir müssen unser Leben nach dem Wort Gottes ausrichten. Und das Wort Gottes ist schöpferisch. Das Wort Gottes gestaltet uns. Wir sind die neue Schöpfung Gottes. Wahre Gläubige, sie haben eine andere Ausrichtung. Sie sind nicht mehr von der Welt. Sie folgen nicht den Methoden dieser Welt, Prinzipien dieser Welt, Dogmen dieser Welt. Sie sind eins mit Jesus. Sie sind mit Jesus einverstanden. Und sie lassen sich nicht von den Pharisäern, Schriftgelehrten und den Zeloten sich drängen. Kämpft für Jerusalem. Die Zeloten haben beim Fall Jerusalem, 70 nach Christus, so viele gläubige Christen umgebracht, an Jesus gläubige Christen, weil sie gesagt haben, wir eifern nicht für die Stadt. Die Stadt ist verloren. Unser Heiland, Jesus Christus, hat gesagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben, auf diesem Tempel. Wir müssen den Tempel nicht mehr verteidigen. Das ist dahin gegeben. Nein, und wenn nicht, dann haben sie genau das gemacht, was die ISIS heute macht. Die waren nicht besser. Die Menschen in dieser Welt sind verblendet. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 4, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, sie sehen das helle Licht des Evangeliums nicht von der Herrlichkeit Christi. Sie sind verblendet. Und ein Verblendeter kann niemals auf das Ziel zugehen. Der kann gar nicht scharf schießen. Und der Teufel ist so ein Blender, der Sand in die Augen streut. Und deshalb reg dich nicht über die ganzen Blindgänger und Verblendeten und Uneinsichtigen. Lass sie, schimpf nicht. Weißt du, du musst sie nicht bekehren, denn die sind verblendet. Und die Bibel sagt, versuche nicht, einen Narren zu belehren. Einer, der seinen Verstand verloren hat, dahingegeben ist, der verloren gehen will, der sich dafür entschieden hat, den kannst du nicht bekehren. Du kannst für ihn beten. Das Einzige, was du für einen Verblendeten, für einen Narren, für einen dahingegeben tun kannst, du kannst für ihn beten, Herr, ändere seine Meinung. Du kannst ihn ändern, aber ich kann ihn nicht ändern. Und wenn du ihn zu ändern versuchst, wirst du die Zähne ausbeißen und wirst Schwierigkeiten kriegen und wirst Probleme bekommen. Weißt du, die Gottlosen, der Herr muss sie bekehren. Und wenn der Heilige Geist die nicht bekehrt, wirst du nicht schaffen. Und die wissen ganz genau, auf welchem Weg du bist. Die wissen ganz genau, was du tust und was richtig und was falsch ist. Also, die müssen dich nur fragen, wenn sie wollen. Und eigentlich solltest, wenn du mit ungläubigen Menschen zusammen bist, solltest nicht die Ungläubigen versuchen zu bekehren. Mann, beug deine Knie, fall deine Hände, wir wollen Tischgebet sprechen. Vergiss das ganzen Schmarrn. Verstehst? Der Herr muss es tun, ihnen das Bedürfnis schenken. Der Heilige Geist, wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. Wir müssen nur, das Einzige, was wir müssen, wenn du wirklich was erreichen willst in deinem Leben, geh deinen Weg. Unbeirrbar. Arbeite so, wie Gott will, dass du arbeitest. Tu das Werk eines Menschen Gottes. Geh auf das Ziel zu. Und dann wirst du merken, plötzlich werden die Leute sagen, Mama, ich will auch so werden wie du. Papa, ich will auch so werden wie du. Verstehst du, sie werden plötzlich begeistert sein, wenn sie sehen, die ist unbeirrbar oder der ist unbeirrbar. Der geht auf seinen Weg. Der lässt sich nicht abbringen. Wir leben nach den Gesetzen Gottes, meine Lieben, und des Geistes und des Glaubens. Weißt du, und der Teufel rottet sich zusammen und versucht uns von diesem Weg abzubringen, mit allen möglichen Tricks. Da heult er, dass du Mitleid bekommst. Du sollst deinen Weg gehen, ohne Mitleid zu haben. Verstehst du, wenn der Teufel nicht dich mit Sünde versuchen kann, versucht er dich mit Mitleid abzubringen. Ach, der arme Hund, verstehst du? Oh. Verstehst du, Gott warnt dich, lass dich nicht abbringen. Gott hat dir einen Auftrag gegeben, dem Jungen. Da ist in der Bibel ein junger Prophet, der nach Samaria gehen sollte. Und dort ist ein Alter, der hat versagt. Der hat keine Salbung mehr, aber es ist ein richtiger Prophet. Er war mal ein Prophet und so weiter. Und da ist der Götzendienst, der König dient dem Götzen. Und dann soll er nach Samaria gehen und er soll weissagen. Und gegen diesen Altar soll er weissagen. Und dann weissagt er und der König kriegt eine steife Hand. Und plötzlich wacht die Kinder, die Söhne des alten Propheten sind da und sagen, Papa, in der Stadt ist ein junger Prophet gekommen, der hat die Salbung. Der König hat einen Schlaganfall gekriegt, die Hand ist steif, der kann die Hand nicht mehr bewegen. Ein Prophet ist da. Und dann sagt, holt ihr den Propheten her. Und dieser Prophet hat von Gott ein Gebot bekommen, du sollst in der Stadt weder essen noch Wasser trinken. Verstehst du, Gott gibt uns ganz klare Anweisungen, vermisch dich nicht mit dem Gesindel, mit dem Volk, mit der Masse, mit den Abgefallenen, auch nicht mit den Lauen und Trägen, auch nicht mit den falschen oder diesen ehemaligen Ex-Propheten. Vermisch dich nicht. Und dann sagt er, nein, ich werde nicht kommen. Gott hat mir eine ganz klare Anweisung gegeben. Und dann sagt er auch was, ich soll hier weder essen noch trinken. Dann kommt der falsche Prophet. Weißt du, der falsche Propheten sind einfallsreich. Falsche Propheten haben tolle Ideen. Ein Engel ist mir heute Nacht erschienen. Die kommen gleich mit Engel, mit Geister, mit Offenbarungen. Ein Engel ist mir erschienen. Und der Engel hat gesagt, du sollst kommen. Und du siehst, wenn Gott dir etwas gesagt hat, darfst nicht einmal einem Engel glauben. Gott hat es dir gesagt und du musst nach Hause gehen und dann dort zu Hause und dann kannst du warten, ob der Engel dir noch sagt, dass du zu dem noch hingehen sollst, mal und nicht, gelegentlich. Lass dich nicht beirren, auch nicht von Engeln. Und Paulus schreibt einmal, jeder ist verflucht, der euch ein anderes Evangelium predigt, als was ich euch gepredigt habe oder was wir als Apostel euch gepredigt haben. Der ist verflucht. Selbst wenn ein Engel vom Himmel kommen würde. Und selbst wenn ich das predigen würde, ein anderes Evangelium, was Gott uns offenbart hat, der ist verflucht. Und so viele laufen verfluchten Menschen. Weißt du, der Teufel versucht mit allen möglichen Tricks, dich wieder von den ewigen Zielen abbringen, vergängliche Ziele, komm und iss mit uns Brot und trink ein Glas Wasser. Du hast so gearbeitet, hier so kraftvoll gepredigt. Bruder, komm, verstehst du? Und was ist passiert? Dann wird er unterwegs vom Löwen überfallen und ein Schauspiel steht da, die Leute gehen vorbei, da steht der Löwe, der Esel und der Prophet, liegt ihm zerrissen. Und die steht da, weil er Gott nicht gehorcht. Und die Leute sagen, so geht es, wenn man Gott nicht gehorcht. Wenn man nicht auf seinem Weg bleibt, wenn man sein Ziel nicht vollendet und ausführt. Weißt du, Gott befiehlt dir, eine Sache zu tun, richte es aus und geh nach Hause. Und die Weisen haben das auch gemacht. Sie haben Jesus angebetet und sind auf einen anderen Weg nach Hause gegangen, die sie nicht zum Herodes zurückgegangen sind. Eigentlich ist das Wortbruch. Verstehst du? Die sind Lügner. Die haben versprochen, wir kommen. Gewiss, wir werden wiederkommen. Und dir sagen, es ist Wortbruch. Aber du musst dem Lügner nicht oder dem Teufel nicht die Wahrheit sagen und ihm erzählen, was Gott dir gesagt hat. Du gehst deinen Weg nach Hause und Lügner soll in seiner Lüge weiterschmoren. Du musst nicht aufklären und sagen, wir haben den gefunden, der wohnt in der geraden Straße Nummer 7. Weißt du, der Teufel, der wird von selbst untergehen. Lass den machen. Gott hat alle meine Grenze gesetzt, einen Tag X gesetzt und es wird kommen, wie Gott gesagt hat und Gott befohlen hat. So, du musst nicht die Welt retten. Du musst dein Ziel verfolgen. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Das liegt an uns, dass ich auf dem Weg bleibe, mein Ziel verfolge, hart arbeite an mir selber. Ich sollte nicht zu sehr an anderen arbeiten, an mir selber arbeiten. Und wenn ich an mir selber arbeite, habe ich für die anderen sehr viel getan. Weißt du, die sehen, du, der wird immer besser, der wird immer netter, der wird immer ruhiger, der wird immer gelassener, der wird immer entspannter, der wird immer fröhlicher, der wird immer freigebiger, der wird immer, ja, was weiß ich, der wird immer besser. Verstehst, wenn du dich verbesserst, wird sich auch deine Umgebung verbessert. Wenn du gesegnet wirst, wird auch deine Umgebung gesegnet. Auch die Mitmenschen, mit denen du, die zu tun, mit dir zu tun haben, die werden gesegnet. Wenn du im Segen Gottes stehst, richtig mit Gott verbunden bist, dann wirst du plötzlich genauso klar sein. Plötzlich werden sich Menschen an dir orientieren können. Und sie werden plötzlich den Weg zu Gott finden. Durch dich. Durch dich. Deshalb prüfe alles. Und vergewissere dich. Ist das der Weg? Ist das, was hier in der Bibel verheißen wurde? Habe ich wirklich etwas Biblisches erlebt oder etwas Teuflisches? Und wenn du etwas Teuflisches erlebst, du weißt was, wenn man teuflische Sachen macht, in den Mülleimer. Die nimmt man nicht an und an denen glaubt man nicht. Fang an, nach den Maßstäben Gottes zu leben, nicht nach jeder Vermutung und jeder Ansicht, jeder Meinung. Weißt du, unser Leben muss eine Grundlage haben und die Grundlage ist Jesus Christus. Auf dass ich Jesus gewinne, auf dass ich das Ziel erreiche. Und deshalb lasst uns auf Jesus konzentrieren, was es auch immer bedeutet. Du brauchst kein spezielles Ziel. Unser Ziel soll Jesus sein. Und dann ist automatisch, ob der Bauer will zu Jesus kommen und der Politiker will zu Jesus kommen. Alle wollen zu Jesus kommen. Und jeder hat einen anderen Weg, hat eine andere Vorbildung, eine andere Bestimmung. Aber ein Ziel. Deshalb sagt die Bibel auch, zu einer Erkenntnis des Sohnes Gottes zu gelangen. Alle Menschen müssen sterben. Das ist zuerst mal auch ein Ziel. Wir arbeiten alle auf unserem Tod hin. Jeder Einzelne. Klug oder nicht klug, reich oder arm, spielt keine Rolle. Wir sind geboren, um zu sterben. Das ist eine Wahrheit. Das ist zuerst das menschliche Ziel. Wir gehen alle auf die Ewigkeit zu. Wir werden alle auferstehen. Wir arbeiten alle auf die Auferstehung zu, auf die Ewigkeit. So, alle Menschen werden vom Teufel angegriffen. Das sind so diese allgemeinen Voraussetzungen. Alle werden vom Teufel angegriffen, so wie der arme Hiob. So wie dem Kerl ging, geht's dir und mir und uns allen. Da wird keiner verschont. So, Schicksalsschläge treffen alle, die Gläubigen wie die Ungläubigen, aber der Gläubige kann das ganz anders verkraften. Der weiß, wenn ich Schwierigkeiten habe, ich gehe gleich in die Ecke und bete zur Wand. Wie der Hiskia. Verfolge also klare, ewige, bleibende Ziele. Also wir müssen sterben, wie sagt es die Bibel, und dann kommt das Gericht Gottes. Ich meine, nicht, dass wir Angst haben müssen, sondern wir kriegen unsere Belohnung. Ich will gerichtet werden. Und ich sehne mich danach, dass ich einmal vor Gottes Thron stehe und dass Gott sagt, Matthäus, du hast wohlgetan. Das ist das, was ich hier hören möchte. Da hätte es besser noch die Sache angehen können. Dort hättest du noch strenger sein können. Und dort hättest du weicher sein müssen. Und dort hättest du so und so. Er wird mich vorhalten. Aber du hast recht getan. Du hast das getan, was du tun konntest. So diese Frau da in Bethanien, wo Jesu Füße salbte, da heißt es, sie tat, was sie konnte. Sie konnte nicht alles, aber sie tat, was sie konnte. Deshalb frag dich, was kann ich? Tu das, was du kannst. Verfolge deine Ziele, mach aus dem, was du hast, dein Bestes. Wenn du kein Baum sein kannst, dann sei wenigstens ein guter Strauch. Und wenn du kein guter Strauch sein willst, dann sei wenigstens ein guter Grasbüschel. Verstehst du? Das, was du bist, sei gut. Muss nicht was anderes sein. Lass dich von Widersprüchen und Widerständen nicht aufhalten. Erlaube in deinem Leben keine Leere. Wenn du auf ein Ziel zugehst, lass dein Ziel nicht verrücken von niemandem. Weißt du, nur ein paar Grad und schon bist daneben. Erlaube deinem Leben keine Ungewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aber da musst du überzeugt sein, und zwar hundertprozentig. Erlaube deinem Leben keine Verunsicherung oder Unsicherheit oder Schüchternheit oder lass dich nicht einschüchtern. Also warte mal, pass auf, dass du das morgen kostet deinen Kopf. Lass dich nicht einschüchtern, wie der Elia von der Isabel. Erlaube deinem Leben keine Nachgiebigkeit. Ja, einmal ist keinmal. Nee. Weißt du, erlaube deinem Leben keinen Zweifel. Ich bin überzeugt. Ich glaube, sagt Paulus, darum rede ich auch. Ich glaube, darum rede ich auch. Sei immer deiner Meinung gewiss. Behalte das Ziel im Auge. Ändere nicht ständig deine Ziele, deine Ausrichtung und deine Einstellung. Römer Kapitel 14, Vers 5. Der eine hält einen Tag für höher, der andere als den anderen. Aber andere halten alle Tage gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Geschwister, so wichtig, dass du deiner Meinung gewiss bist. Du musst dich nicht von jedem bekehren lassen. Weißt du, du solltest deiner Meinung gewiss sein. Wenn Gott dir das gezeigt hat, tu es. Wenn es dir nicht gezeigt hat, lass es bleiben. Selbst wenn alle machen. Selbst wenn alle in diese Richtung gehen. Sei gewiss, dass deine Sünden vergeben sind. Sei gewiss, sei deiner Meinung gewiss, mir sind meine Sünden vergeben. Ihr könnt reden, was ihr wollt. Mir sind meine Sünden vergeben. Basta. Amen. Aus. Sei gewiss, dass du gerettet bist. Ich brauche nicht nochmals irgendwelche Gnaden, besondere Gnaden. Ich lasse mir an der Gnade, die Gott mir gerade gegeben hat, mir alle meine Sünden vergeben. Ich lasse mir an dieser Gnade genügen. Ich sage danke. Sei gewiss, dass du in den Himmel kommst. Nicht, wer weiß, vielleicht komme ich in den Himmel, vielleicht finde ich eine Hintertür, vielleicht schenkt Gott mir Gnade. Nein, ich weiß, ich bin gerettet und mein Name steht im Buch des Lebens. Ich weiß, ich habe es schon gesehen. Ich bin überzeugt, dass Gott mich bei meinem Namen rufen wird. Sei gewiss, dass Gott dich liebt. Und sei gewiss, dass du mit Gottes Gnade schaffst, das Ziel zu erreichen, das er deinem Leben gesteckt hat. Recht und schlecht. Auch wenn du in letzter Minute, in letzter Sekunde kommst und nur noch den Pflock ergreifst und sagst, oh Herr, jetzt habe ich geschafft. Jage konsequent deinem Ziel nach. Stehe zu deiner Erkenntnis. Stehe zu deiner Überzeugung. Stehe zu dem, was du erlebt hast. Das habe ich erlebt, ich war dabei. Der Herr war gnädig zu mir. Stehe zu dem, was Gott dir gezeigt hat. Jage nicht den Seifenblasen nach. Sei nicht leichtgläubig. Glaube nicht an jedem Geist, jeder Idee, jeder Schnapsidee. Kenne das Wort Gottes und stehe auf dieses Fundament. Du weißt, von wem du gelernt hast. Du weißt, dass es von den Aposteln kam, über die verschiedenen Pastoren, Prediger, Evangelisten, Botschafter Gottes und schließlich durch Matthäus auch zu dir. Ja, wir haben vielen Menschen gepredigt und viele Menschen haben das Wort Gottes gehört. Und ich predige das, was ich von den Aposteln gehört habe. Denn die haben nichts anderes erlebt, als was ich erlebt habe. Und es stimmt, was die erlebt haben. Ich habe es nachvollzogen. Bei mir stimmt es auch. Deshalb, Apostelgeschichte 17, als aber die Juden von Thessalonik erfuhren, dass auch die in Beröa das Wort Gottes von Paulus angenommen haben, das er verkündigt hatte, kamen sie dorthin und erregten Unruhe und verwirrten auch dort das Volk. Weißt du, das sind diese Juden, diese religiösen Menschen, die Pharisäer, die versuchen ständig hin und her die Leute abzuhalten, zu verwirren. Lass dich nicht verwirren, lass dich vom Ziel nicht abbringen. Galater Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Da schimpfte natürlich dieser liebe Paulus. Oh, ihr unverständigen Galater, ihr leichtgläubigen, bläuäugigen, gutgläubigen Galater, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt, euch vor den Augen gemalt haben. Weißt du, wer hat euch bezaubert? Denn allein ich habe vom Herrn erfahren und so weiter. Ich weiß, was ich empfangen habe durch den Heiligen Geist und so weiter und aus der Predigt des Glaubens. Ihr wisst ja, was wir erlebt haben, was wir euch weitergegeben haben. Ihr wisst ja, seid ihr immer noch so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt jetzt im Fleisch aufhören. Kapitel 3, Vers 1. Im Geist angefangen. Weißt du, viele fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Wer hat euch Gehirnwäsche gemacht? Mit euch Gehirnwäsche gemacht? Euch den Kopf verdreht und manipuliert. Wer hat euch vom Ziel abgebracht? Ihr habt so gut angefangen. Geschwister, wir sollen da weitermachen, wo Gott bei uns angefangen hat. Das ist auf das Ziel zu steuern. Gott macht Stufe für Stufe, Schritt für Schritt. Und sie versuchen dann von dem Weg abzubringen. Die Religiösen. Pass auf die Religiösen. Die dreimal am Tag beten, zweimal in der Woche fasten, die sehr fromm sind. Verstehst du? Wir sollten aufpassen auf diese Menschen, die so scheinheilig sind. Die verführen die Leute. Sie sind Verbrecher. Die sind Verbrecher. Diese Juden, die sich herumschleichen von Gemeinde zu Gemeinde. Weißt du, die von Jesus die Menschen abbringen. Von dieser Einfalt des Glaubens. Von dieser Einfalt des Glaubens. Der Glaube ist so kindlich, so einfach, so schlicht. Wer Leute, Neubekehrte von der Gemeinde abwirbt, sie abspenstig macht und so weiter, Ärgernisse und Anstöße im Glauben gibt und Leute verunsichert und sie aus der Gemeinde reißt, reißt sie aus der Schule Gottes, aus der Familie Gottes, der macht sich zum Streuner und der macht die Leute dann nachher zum Streuner, so frommen Penner und Landstreicher. Und weißt du, die Menschen sind entwurzelt. Wenn ein Mensch mal entwurzelt ist, der findet kaum mehr an, kann kaum mehr anwachsen. Der findet kaum eine Heimat. Sie sind streunende Hunde, sagt die Bibel. Das sagt nicht ich. Deshalb sagt Paulus in Philipper Kapitel 3, Vers 2, nehmt euch in Acht vor den Hunden. Weißt du, so in Orient gibt es sehr viele wilde Hunde. Italien, da kannst du gleich dir deinen Privathund immer anschaffen, solange du im Urlaub bist. So, nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht von denen, die die Zerschneidung lehren oder bringen, die in den Gemeinden herumschleichen und die Gläubigen von den Gemeinden wegbringen, sind skrupellose Menschen, sind Verbrecher. Selbst wenn sie noch so fromm und so heilig sind und so schmalzig und geschwollen. Weißt du, die schneiden die Menschen von Gott ab. Sie richten Ärgernis an. Die verärgern den Pastor, verärgern die Gemeindegeschwister, die Geschwister, die sie lieb gehabt haben, die sie getragen haben, die sie wiedergeboren haben, die Wehen gehabt haben, bis der wiedergeboren ist. Die beleidigen und kränken und geben dem, der nachher verführt wird, auch noch einen Stoß, einen Todesstoß. Und Jesus sagt in Markus Kapitel 9, Vers 42, was mit solchen Menschen passiert und was diese Menschen verdienen. Und das sind viele auch in Berlin, eine ganze Menge. Das sind eine ganze Menge. Und wer einem dieser kleinen, neu bekehrten Gläubigen, die an mich glauben und sie zum Abfall verführen, für die wäre es besser, dass man ihnen einen Mühlstein am Hals hängt und sie ins Meer wirft. Hartes Urteil vom Heiland natürlich, nicht von mir. Matthäus Kapitel 18, Vers 7. Wehe der Welt der Verführungen wegen. Es müssen Verführungen geben. Doch wehe dem Menschen, durch den der Abfall kommt. Weh. Matthäus 26, Vers 24. Also ich will nicht mein Wort verkündigen. Ich will nur sagen, diese Leute sind gefährliche Menschen. Passt vor diesen Leuten auf, diese streunenden Hunde. Der Menschensohn geht zwar dahin. Das muss kommen. Es muss sich herauskristallisieren, echt und wahre, wie es geschrieben steht. Doch weh dem Menschen, durch den dieser Menschensohn verraten wird. Es wäre besser für diesen Menschen, er wäre nie geboren. Denk an Judas. Wer Ärgernis anrichtet, so wie Judas Ischariot, ein Verräter, der verpasst nicht nur seine eigene Berufung, sondern ist ein Hindernis für das Reich Gottes und ein Fluch für die ganze Gemeinde. Und einem Judas leidet die ganze Jüngerschar, leidet der Herr Jesus Christus, leidet die Sache Gottes überhaupt. Weißt du, wenn man das Ziel erreichen will, muss man bleiben. Und das ist, worauf ich jetzt hinaus will, noch ganz schnell. Wir müssen bleiben an Jesus. Einfach unbeirrbar. Leute, macht, was ihr wollt. Ich glaube an meinen Heiland Jesus Christus. So wie ich gelernt habe, wie ich gehört habe, wie mir es gepredigt wurde, als ich zum Glauben kam, bevor ich getauft wurde. Und dann, als ich getauft wurde, was ich dort versprochen habe. Man muss bleiben am Wort Gottes. Man muss bleiben am Weinstock. Man muss bleiben im Geist. Weißt du, in dem Geist, weißt du, du hast den kindlichen Geist empfangen. Nicht nur kindischen, sondern kindlichen Geist, dass du aber, lieber Vater, sagen kannst, bleib dabei. Bleib in der Gemeinde, wo Gott dich hineingeboren hat. Bleib in der Heiligung. Alles bleiben, bleiben, bleiben. Bleib in der Wahrheit. Bleib in der Schule Gottes. Dann bleibst du auch normal. Dann bleibst du im Rahmen Gottes. Dann kannst du dich entwickeln. Dann kannst du wachsen. Dann kannst du das Ziel verwirklichen. Aber sonst ist dein Ziel verrückt und verwischt oder verschoben. In der Gemeinde kannst du dich einbringen, kannst dort gesegnet werden, wirst am Glauben gehalten, denn die, die dich wiedergeboren haben. Weißt du, so wie ein Kind wird von einer Frau geboren und die Gemeinde ist die Frau Gottes. Die bringt die Menschen zur Welt, zum Heil Gottes, zur Erlösung. Und die haben gebetet. Was glaubst du, wenn wir jetzt Billy Smith haben oder andere Evangelisationen oder Gottesdienste haben, wir beten, lieber Gott, bring Menschen, errette Menschen. Herr, zeige ihnen, dass sie sehen und erkennen, dass du der Herr bist, dass du die Wahrheit bist und das Leben. Zeig ihnen. Ich verstehe schon, wir tun uns nicht einfach aus dem Ärmel. Wir investieren so viel Geld. Eine Evangelisation kostet viel Geld. Verstehst? Und wir brauchen das alles nicht. Aber wir tun, um lieben Menschen den Weg des Heils zu zeigen. Das sind Wehen. Das sind Geburtswehen. Und deshalb, und so viele Leute tun sich so leicht da, verstehst du es, leicht die Kinder da zu stehlen aus dem Kinderwagen. Leicht. So, verfolge Gottes Ziele. Und dann wirst du erst in der Gemeinde ein Überwinder. Da musst du eine ganze Menge schlucken. Die Gemeinde ist zum Schlucken da. Zuerst kriegst du eine Nuckelflasche und dann wirst du mit Brei gefüttert und dann mit fester Speise. Zum Schlucken. Da lernst du manches zum Schlucken. Hier nimmst du Kurskorrekturen an. Hier wirst du gelehrt, wie man das Leben lebt und gestaltet, wie man sich im Hause Gottes benimmt. Ganz schnell will ich noch einen Gedanken hineinbringen im Raum. Weißt du, jeder kann schnell weglaufen. Aber Gottes Weg ist nicht weglaufen. Bleib auf dem Weg. Bleib in die richtige Richtung. Geh konsequent auf das Ziel zu. In 1. Mose 16, Vers 8 und folgende Verse, da ist die Geschichte von der Hagar. Hagar ist der Sarah weggelaufen. Verstehst? Jetzt bin ich die Geliebte. Jetzt bin ich die Frau von Abraham. Ich bringe dem Abraham den Sohn. Ich. Und Sarah, altes Weib. Verstehst du? Jetzt ist sie, erhebt sie sich und läuft weg, als die Sarah sie ein bisschen hart anfasst und sagt, nee, Mädel, du bist nur eine Sklavin. Ich lese nur. Da sprach Gott zu ihr nachher, als sie weggelaufen ist. Sarah, wo kommst du her? Wo willst du hin? Welche Richtung gehst du? Wo haust du ab? Was ist mit dir los? Und sie sprach, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Die geht mir auf die Nerven. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Interessant, demütige dich in der Gemeinde. Komm zurück, lauf nicht der Sarah weg. Weißt du, denn auch der Isaac hat eine Verheißung. Und Gott muss manche Gemeindeflüchtlinge wieder zurückweisen. Weißt du, es ist gut, wenn er solcher Hagar begegnet, die dann zurückgebracht wird, auf welche Art auch immer. Da kommt sie, ich komme wieder nach Hause zu Mama und Papa. Verstehst du? Ich komme wieder nach Hause. Und da heißt es weiter, und der Engel des Herrn sprach zu Hagar, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie die große Menge wegen nicht zählen, dass man sie wegen der Menge nicht zählen kann. Die ganzen Araber kommen von hier. Verstehst du nicht? Das ist erstaunlich, verstehst du? Alle arabische Völker, niemand kann zählen. Und wie viele Araber gibt es in der Welt? Und ich habe gerade die Tage gelesen, da gibt es in der Welt draußen mehr Araber als in Arabien selbst. Die sind alle ausgewandert, geflohen, vertrieben. Und ich will sie mehren zu einem großen Volk machen, dass man sie nicht zählen kann. So wie die Juden, Israel, die niemand zählen kann. Weißt du, beide Linien haben Verheißung. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Und sie musste sich unterordnen und zurückkommen und nur so konnte Gott sie segnen. Und dann nachher, als sie zeitreif war, dann hat Gott dem Abraham den Auftrag gegeben und jetzt schickt die Sarah, die Hagar weg mit dem Ismael, da vertragen sie diese zwei Völker gar nicht. Schick sie weg. Das war kein Verbrechen, das war eine gute Handlung und Gott hat weitergesorgt. Aber Gott hätte nicht weitergesorgt, wenn sie nicht gehorcht hätte. Gott hätte nicht weiter gesorgt, sie nicht weiter gesegnet. Aus dem Ismael wäre ein Lump geworden und nicht ein Patriarch, ein Gesegneter, sodass die Moslems sich heute berufen, das ist unser Vorfahre. Ja, und das mit Recht. Und das mit Recht. Verstehst du? Auf Ismael. Der Segen liegt dann. Gottes Wege sind manchmal merkwürdig, unerklärlich. Aber demütige dich zuerst, Hagar. Geh nach Hause. Lass uns aufstehen. Bleib auf deinem Weg, erreiche dein Ziel, lass dich vom Ziel nicht abbringen, verfolge keine vergänglichen Ziele oder augenblickliche Ziele, oder weil die Not so groß ist, laufe nicht vor der Not weg, sondern knack die Not, löse die Not mit Gottes Hilfe. Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Und so wie du die Hagar korrigiert und hast und Kurskorrekturen vorgenommen hast und das Mädel gehorcht hat, Herr, und aus ihr und ihrem Sohn was geworden ist für die Welt, für die Heilsgeschichte, für die Offenbarungsgeschichte, Herr, und genau so willst du auch unser Leben ordnen, dass wir in deiner Ordnung leben. Danke, Herr Jesus, für dein Wort heute. Wir wollen einfach auf das Ziel uns konzentrieren. Das Ziel ist heute Jesus Christus. Egal was kommt, egal was geschieht, Jesus ist das Ziel unserer Errettung, unserer Seligkeit. Das ist unser Ziel, bei Gott im Himmel zu sein, einmal mit Christus zu regieren, auf dem Thron zu sein. Das ist unser Ziel, Herr Jesus. Und du hilfst uns in Gnaden heute. Amen.